besonders auffällig, du hattest es vorhin schon ein bisschen so angedeutet, Freizeit und Gastgewerbe haben 70.000 Stellen aufgebaut. Ist es der WM-Effekt schon, oder?
Für mich ist der Markt tatsächlich noch gesund, weil es viele große Unternehmen gibt, die weiterhin wirklich reale Gewinne erwirtschaften.
Deutschland hat ja eine, ich sag mal so, vielleicht so wie in der WM jetzt nicht so eine ganz schöne Rolle gerade, oder?
Allerdings, wenn Aktien fallen, weil die Inflation und die Zinsen steigen, dann sind eben halt genau die Staatsanleihen auch unter Druck. Das ist diese Situation aus 2022.
Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Juni 2026. Mein Name ist Jörg Graf und bei mir ist wie immer Thomas Ott. Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Jörg, danke. Ich freue mich wie immer und ich glaube, wir haben heute wirklich wieder einmal eine spannende Mischung aus Energiepreisen, Notenbanken, Aktienrallye und Anleihen und natürlich auch die Fußball-WM in den USA. Auch darauf wollen wir ein bisschen schauen und wie sich die Fußball-WM auf die Wirtschaft auswirkt. Darum fangen wir gleich an, oder?
Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
Ja, dann starten wir gleich mit der Wirtschaft. Wenn man nur auf die Medien schaut, dann klingt es ziemlich unruhig. Iran-Konflikt, Ölpreis, Tankrabatte. Es hat geendet und die Preise sind gleich um 20 Cent, glaube ich, gestiegen. Notenbanken sind wieder etwas vorsichtiger. Gleichzeitig sehen wir aber Aktienmärkte, die irgendwie komplett das alles ignorieren gefühlt. Also robuste Aktienmärkte. Was ist da der wichtigste wirtschaftliche Ankerpunkt im Juni? Oder was war er,
muss man ja sagen? Also ich glaube, viele Punkte hast du angesprochen. Natürlich Iran-Konflikt, Ölpreise. Wichtig, glaube ich, ist hier, dass der Höhepunkt des Iran-Kriegs wahrscheinlich hinter uns liegt. Wir sind jetzt in diesen Friedensverhandlungen und auch der Ölpreis ist schon wieder stark gefallen. Von den 120, wo wir ungefähr in der Spitze waren, sind wir jetzt bei nur noch knapp über 70. Das ist natürlich schon mal sehr wichtig. Dann auch der wichtigste Punkt für den Juni sind wahrscheinlich, dass wir nicht mehr in einem alten Zinssenkungsnarrativ sind, sondern eher in so einer stabilen Phase oder vielleicht ein bisschen, wenn man nach Europa schaut, in einem Zinserhöhungszyklus. Die EZB hat diesen Monat die Zinsen um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozentpunkte, angehoben und erwartet für eine Inflation für dieses Jahr von 3%, sodass wir auch erst wieder 2028 bei den 2% ankommen hier in Europa. Und darum, glaube ich, ist nochmal zusammengefasst, dieses Zinssenkungsnarrativ, die Änderung da ist der wichtigste Punkt für diesen Monat.
Ob wir im Iran-Konflikt den Höhepunkt überschritten haben, das können, glaube ich, andere Experten diskutieren, aber das ist so, vielleicht kommt da nochmal eine Eskalation, aber so 100% feststehen, dass wir da schon an einem Punkt, oder?
Ja, also es ist natürlich ein sehr schwammiges Bild, vor allem, weil wir auch über Donald Trump reden, da wissen wir wirklich nie, was als nächstes passiert. Aktuell sind aber starke Anzeichen, lass es mich dann so nennen, dass der Höhepunkt überschritten sein sollte und das ist erstmal positiv für die Märkte, aber auch für die Wirtschaft.
Also, Inflation haben wir gehört. Ist das ein Rückschritt im Kampf gegen die Inflation oder?
Auf gewisse Weise ja, weil wir natürlich wieder eine Inflation dieses Jahr von 3% erwarten. Aber es ist kein Neustart der Inflationskrise wie 2022 im Nachfolge der Russland-Ukraine-Geschichte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Damals hatten wir wirklich eine breite Inflation, die Energie betroffen haben, Waren, Dienstleistungen, Löhne. Alles ist gleichzeitig in dem Sinne gestiegen. Heute ist der Impuls deutlich zentrierter, wirklich eigentlich nur auf der Energieseite. Und das ist zwar im ersten Moment unangenehm, aber es ist noch nicht automatisch eine Lohnpreisspirale. Und das ist hier der relevante Punkt.
Okay, das heißt, die Zentralbanken sind da durchaus, gehen durchaus mit Bedacht dran. Also
genau, die Zentralbanken reagieren vorsichtig, wollen verhindern, dass sich eben dieser Energiepreisschock eine dauerhafte Erhöhung der Inflation auswirkt. Darum sind sie vorsichtig. EZB ein bisschen aktiver als die amerikanische Zentralbank, die hat diesen Monat noch nichts gemacht.
Da haben wir einen neuen Chef, ne?
Genau, da haben wir einen neuen Chef. Der ist auch hawkischer, nennt man es jetzt im Fachjargon,
als gedacht.
Aufgetreten. Ja. Genau, also er war restriktiver, was Inflation oder pessimistischer, was Inflation angeht. Aber in den USA gilt es auch einfach weiter noch, dass die Wirtschaft solide ist, Arbeitsmarkt ist stabil und solange die Inflation nur wegen einem Energieschock verändert, ist das grundsätzlich ein positives Thema.
Deutschland hat ja eine, ich sag mal so, vielleicht so wie in der WM jetzt und nicht so eine ganz schöne Rolle gerade, oder?
Ja, wir geben ein eher unglückliches Bild ab, glaube ich, kann man da wunderbar sagen. Es bleibt einfach ein schwieriger Fall. Die Bundesbank erwartet für Deutschland nur 0,5% Wachstum dieses Jahr, 0,8% für das nächste Jahr. Das ist keine Rezession, okay, aber Dynamik schaut einfach anders aus. Was man sagen muss, hier dieser Impuls oder der erhoffte Impuls aus dem Sondervermögen, der ist bisher wirklich völlig verpufft.
Bisschen über Energie haben wir gesprochen. Der Ölmarkt ist also durchaus schwankungsanfällig, Stichwort Iran-Konflikt. Wie hart ist das ein Risiko? Weil Öl ist ja nicht nur ein Rohstoffthema im Sinne von, für wie viel tanke ich jetzt an der Tankstelle, sondern es beeinflusst ja die Volkswirtschaft als Ganzes.
Ja, es ist wirklich ein fundamentales Thema tatsächlich. Beeinflusst Inflation, Kaufkraft, Margen von Unternehmen, die Zentralbankpolitik und darüber natürlich am Ende auch Anleihen- und Aktienmärkte. Von daher ist es ein breit gefasstes Thema, aber wie gesagt, der Ölpreis sollte hoffentlich auch sich hier stabilisieren und dann auch das Bild eigentlich nicht weiter eintrüben.
Okay, schauen wir vielleicht nochmal in die USA rüber. Arbeitsmarktzahl oder Arbeitsmarkt weiter oder wirkt zumindest weiter stabil. Die jüngsten Daten zeigen 172.000 neue Stellen im Mai und eine Arbeitslosenquote von 4,3. Besonders auffällig, du hast es vorhin schon ein bisschen so angedeutet, Freizeit- und Gastgewerbe haben 70.000 Stellen aufgebaut. Ist es der WM-Effekt schon oder?
Also es kann tatsächlich damit teilweise zusammenhängen, weil natürlich viele Hotels, Restaurants einfach mehr einstellen müssen, weil sie sich natürlich auf die Gäste vorbereiten mussten. Der Arbeitsmarkt in den USA bleibt aber grundsätzlich robust, auch unabhängig der WM. Die WM verstärkt einfach kurzfristig nochmal die Nachfrage eben in diversen Bereichen, Hotels, Sicherheit, Transportation. Aber ja, der wichtige Punkt ist einfach, dass der Arbeitsmarkt zusammenbleibt. Die WM ist ein zusätzlicher Impuls, aber jetzt nicht der alleinige Treiber für die Stärke in den USA.
Okay, schauen wir tiefer später nochmal an die WM, würde ich sagen. Wir schauen jetzt mal auf die Aktien. Trotz des Energiepreisschocks und den geopolitischen Unsicherheiten, die wir sehen, hatten die US-Aktienmärkte so ein extrem starkes zweites Quartal. Der S&P 500, der große breite amerikanische Aktie, stieg im zweiten Quartal um 14,9%. Der Nasdaq, also der Tech-dominierte Index, um 21,4%. Also jeweils die stärksten Quartalsgewinne seit 2020. Ist es nur die Fantasie, die da treibt? Oder was treibt da wirklich nach oben?
Diese Euphorie ist wirklich wahnsinnig. Aber klar, die Risiken neigen sich zu Ende. Wir haben viel darüber gerade eben gesprochen. Iran, USA, Öl und eben dieser Friedensdeal. Darum haben die Märkte aktuell zwei Dinge tatsächlich höher gewichtet als die politischen Risiken. Auf der einen Seite sind es die Unternehmensgewinne und auf der zweiten Seite sind es einfach weiterhin diese KI-Themen, die wirklich ein starker Wachstumstreiber sind. Und Investoren glauben weiterhin, dass die künstliche Intelligenz eben nicht nur Fantasie ist, sondern tatsächlich Umsätze steigern kann, Margen erhöhen kann, Produktivität verbessern kann. Und dann ist man auch in der Lage, so kurzfristige Risiken da mal durchzuschauen.
Wir haben ja schon die ersten Untergangspropheten, die jetzt so an KI versuchen, schon wieder so. Ne?
Ja, mal wieder, die gibt es immer.
Die Welt geht unter. Genau. Ist der Markt gesund oder würde man sagen, wir sind im gefährlichen Blasenbildung?
Nein, für mich ist der Markt tatsächlich noch gesund, weil es viele große Unternehmen gibt, die weiterhin wirklich reale Gewinne erwirtschaften. Das ist in dem Sinne dann keine klassische Blase, in dem es nur Ideen gibt, sondern es gibt Cashflows und darum für den Moment ist der Markt da schon auch immer noch gesund.
Wir sehen Kapitalflüsse in die USA, also es wird investiert in den USA, Investoren kaufen mehr US-Aktien, ist damit so, wir hatten ein bisschen eine leicht negative Stimmung für die USA, also USA Abverkauf, jetzt hat sich's gedreht wieder.
Ja, genau. Also wir hatten Anfang des Jahres mehr so diese Idee Sell America. Also Anleger waren verunsichert wegen der Politik, wegen der Zölle, Dollarrisiken, Bewertungen waren auch natürlich ein Thema. Und da haben Investoren ein bisschen Sorgen gehabt und sind eher aus den USA mal rausgegangen. Diese Bewegung hat sich jetzt einfach abgeschwächt, weil am Ende zählt für die Investoren, wo sind die Gewinne, wo sind die Geschäftsmodelle und da ist man halt dann häufig tatsächlich wieder bei den USA gelandet. Das rückt jetzt wieder mehr in den Vordergrund und darum sehen wir auch wieder diese Umdrehung von den Flows.
Über Deutschland hatten wir schon gesprochen. Was ist mit Europa gesamthaft? Ist es noch interessant oder ist es uninteressant?
Europa braucht einfach mehr Rückenwind. Wir brauchen da wirklich mal eine Dynamik. Klar, die Bewertungen sind hier günstiger. Das ist im ersten Moment mal positiv. Wir haben eine fiskalische Unterstützung, vor allem auch auf der Deutschlandseite. Aber trotzdem ist einfach das Wachstum nicht da und die Impulse fehlen uns hier einfach wirklich. Und das ist nicht positiv zu bewerten, auch für dann Investoren. Wir brauchen einfach bessere Wachstumsdaten. Wir brauchen weniger politische Unsicherheit, auch natürlich Frieden, Russland, Ukraine, USA, Iran. Darum ist Europa eher so eine selektive, taktische Chance, aber wahrscheinlich der aktuell strukturelle Markt ist weiterhin eher auf der USA, teilweise auch auf der Schwellenländerseite zu finden.
Okay. In Deutschland waren wir, in USA waren wir, in Europa waren wir, schauen wir mal auf die Schwellenländer.
Ja, Schwellenländer finde ich super spannend, vor allem einfach der asiatische Bereich tatsächlich. Natürlich sind wir da dann auch wieder im KI-Zyklus irgendwo unterwegs, wenn wir über Taiwan, Korea, aber auch natürlich China sprechen. Der wichtige Punkt ist, hier sind die Bewertungen aktuell noch günstiger als bei den großen globalen Indizes und das macht sie wirklich dann auch interessant und bieten auch einfach dann Wachstumsmöglichkeiten.
Also in Summe, Aktien bleiben attraktiv, aber wie vorsichtig seid ihr jetzt?
Aktien bleiben strukturell wirklich attraktiv. Wir sind hier auch weiterhin optimistisch, sehen es als einen sehr interessanten und wichtigsten Markt tatsächlich weiterhin an.
Weil die Unternehmensgewinne stehen, oder?
Weil das Makrobild wirklich gut ist. Und anders kann man es nicht, oder es am einfachsten so zusammenzufassen. Das Umfeld ist gut für Aktien. Natürlich gibt es immer mal wieder Rücksetzer. Die haben wir die letzten Wochen immer mal auch gesehen. Aber grundsätzlich ist es gut für Aktien.
Cool, dann gehen wir mal zu den Anleihen, würde ich sagen. Anfang des Jahres war das Bild noch ein bisschen ein anderes. Wir haben viele Zinssenkungen erwartet. Nicht wir, sondern viele hatten Zinssenkungen erwartet.
Auch wir hatten Zinssenkungen erwartet.
Wir, genau, jetzt sprechen wir wieder über higher for longer, also höhere Zinsen für längere Zeit. Oder sogar über neue Zinserhöhungen. Was hat sich da verändert in den Notenbanken?
Genau, ich glaube, zwei Dinge, die man wirklich unterscheiden muss. Higher for longer heißt einfach nur, dass wir keine Zinssenkungen sehen, aber halt einfach dieses aktuelle Zinsniveau gehalten wird. Dass wir einen Zinssteigerungszyklus eingehen, das denken wir jetzt nicht. Solange die Inflation eben nicht außer Rand und Band gerät. Und das ist, glaube ich, die große Änderung seit Anfang des Jahres.
Was heißt Staatsanleihen logischerweise?
Staatsanleihen sind weiterhin wichtig, aber sie sind eben nicht mehr automatisch dieser sichere Hafen, den wir immer erwartet haben. Wenn Aktien fallen, weil Wachstum einbricht, dann würden Staatsanleihen weiterhin helfen. Allerdings, wenn Aktien fallen, weil die Inflation und die Zinsen steigen, dann sind eben halt genau die Staatsanleihen auch unter Druck. Das ist diese Situation aus 2022. Darum schauen wir uns wirklich genau an, erwarten wir eher einen Wachstumsschock oder einen Inflationsschock für die Portfolien.
Kennt man normal aus Krisen, dass die Anleihen nicht funktionieren. Also dieses Klassiker 60-40-Portfolio funktioniert damit gar nicht mehr oder nicht immer?
Das klassische 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40% Anleihen, funktioniert besonders gut oder funktioniert hervorragend, wenn die Aktien und Anleihen negativ korreliert sind. Also wirklich in diesem eher in dem Wachstumsschock-Szenario. Dann ist ein 60-40-Portfolio hervorragend. In einem inflationären Umfeld kann diese Korrelation aber sich halt genau ins Negative umdrehen. Und dann fallen beide gleichzeitig. Deswegen muss man da dann einfach genauer hinschauen, wo man sich positioniert.
Positioniert ist ein gutes Stichwort. Wenn wir auf die Zinsstruktur oder die Zinskurve schauen, guckt ihr eher kurz, mittel, lang? Wo guckt ihr hin?
Wir positionieren uns eher am kurzen, mittleren Ende, weil wir hier einfach aktuell Aktien attraktiver sehen als Anleihen. Darum wollen wir nicht dieses große Zinsänderungsrisiko im Portfolio haben und finden darum einfach kurzlaufende Anleihen tatsächlich attraktiver.
Okay, hört sich so nach Abfragen an, aber ja, jetzt bleiben noch die Unternehmensanleihen.
Ja, ich weiß, es ist, aber der Anleihenmarkt ist einfach ein sehr, sehr breiter. Unternehmensanleihen sind weiterhin attraktiv, aber wir erwarten jetzt hier nicht unbedingt, dass die Risikoprämien sich mal wirklich sehr stark weiter verengen. Darum ist es mehr so ein, man verdient den laufenden Zinscoupon, aber solange die Risikoprämie so niedrig ist wie aktuell, ist es halt einfach nicht mehr so attraktiv bei den Unternehmen.
Also nicht mehr so einfach.
Nicht mehr so einfach, genau.
Mehr auf Risiken achten und nicht alles, wo Rendite draufsteht, kaufen.
Ganz genau, ja.
Okay. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Fußball-WM in den USA. Also ist es ein dauerhafter Wachstumsmotor oder ist es so ein kurzes Strohfeuer? Es ist die größte WM der Geschichte. 48 Teams, 104 Spiele, Austragung in USA, Mexiko und Kanada. Kann das Wachstum bringen und den Arbeitsmarkt beeinflussen?
Ja, denke ich schon, aber man muss es natürlich richtig einordnen können. Eine WM ist ein wirklich sehr stark lokaler Treiber für Hotels, Restaurants, Medien, Fanartikel. Und in diesen Städten erwarte ich schon einen sichtbaren Effekt auf die Wachstumszahlen. Auf nationaler Ebene, also für die gesamte US-Wirtschaft, wird es eher wahrscheinlich ein kleinerer, kürzerer Impuls sein als jetzt ein struktureller Wachstumstreiber.
Also eher so Beschäftigung auf Zeit und wir sehen wir in Arbeitsmarktdaten einen Effekt wirklich?
Ja, genau. Also Beschäftigung auf Zeit ist es wirklich. Man stellt Leute halt für 1-2 Monate dann ein, solange die Spiele sind, aber dann halt auch nicht mehr. Wir haben das teilweise auch schon gesehen, auch in den Arbeitsmarktdaten für den Mai, dass einfach schon Leute frühzeitig eingestellt wurden, und wie es sich jetzt weiterentwickelt, wird dann spannend.
Gibt es da Zahlen, weil alle irgendwie vor der Glotze hocken und Fußball gucken, dass da die Produktivität sinkt?
Nein, also das wird jetzt so nicht ganz genau analysiert, glaube ich, ist auch sehr schwierig.
Ist ja auch mal meistens Abend.
Genau, also für uns in Europa ist es jetzt auch sowieso am Abend oder in der Nacht, da betrifft es die Unternehmen jetzt weniger, aber es gibt jetzt keine Studien, die wirklich zeigen, dass während einer WM oder Olympischen Spielen Produktivitäten sinken in den Unternehmen.
Gibt es irgendwie langfristige Effekte von der WM?
Ja, aber die sind dann tatsächlich eher wahrscheinlich weniger relevant für die Wirtschaft. Wir hatten ja die letzte WM damals 1994 in den USA. Da war die WM so ein wichtiger Aufbaupunkt für die Major League Soccer in den USA. Also das sind mehr dann, was sich vielleicht in der Gesellschaft verändert, aber nicht unbedingt nachvollziehbar in der Wirtschaft.
Okay, packen wir das mal zusammen. Energiepreise, Notenbanken, Aktien, Anleihen, WM. Was ist die zentrale Botschaft, wenn jetzt einer investieren möchte?
Ich würde sagen, das Umfeld bleibt konstruktiv, also wirklich eigentlich gut. Wachstum ist da, aber klar, die Energiepreise haben zuletzt belastet. Solange diese rückläufig aber sind, sollten die Aktien weiter auch laufen und sind einfach vom Makroumfeld unterstützt. Anleihen bieten vor allem Rendite. Und solange wir keinen Inflationsschock haben, sind Anleihen ein sehr wichtiger Bestandteil im Portfolio. Und die WM sollte noch ein schöner Konsumimpuls eigentlich sein für die USA.
Okay. Thomas, vielen Dank für die Einschätzung. Das war Märkte und Trends im durchaus sehr warmen Juni 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Schicken Sie uns Feedback über die bekannten Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie informiert und gelassen.
Danke, Jörg, bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüße aus München.
Der Märkte und Trends Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.